Lobpreis stoppt dem Feind. Lobpreis bringt ihn zum Schweigen. Psalm 8. Lob aus dem Mund der Kinder und Säuglinge, um den Feind und den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. Weil der Feind ununterbrochen redet, müssen wir dem etwas entgegensetzen. Und was setzen wir entgegen? Die Wahrheit. Die Wahrheit in der Kraft des Heiligen Geistes ausgesprochen, verändert die Atmosphäre. Das funktioniert in deinem Zimmer alleine zu Hause. Und wenn wir das zusammen tun, funktioniert das mit Macht hier in der Gemeinde. Aber wir müssen glauben, was wir da singen, ist der Wille Gottes, es ist das Wort Gottes und wir tun es in Gemeinschaft, in lebendiger Gemeinschaft, Händchen halten mit dem Heiligen Geist. Und wir erwarten, während wir es sprechen, Gott manifestiert genau das, wovon wir reden. Gott ist der Gott, der das Wort seiner Knechte erfüllt. So kommt eine geistliche Atmosphäre zustande. Es ist nicht irgendwie ein seltsames Simsalabim. Ja, neulich hatten wir es, jetzt haben wir es lange wieder nicht gehabt. Wir wissen auch nicht, woran es liegt. Nein, es ist ganz einfach. Die Herrlichkeit kommt aus uns heraus. Wir müssen lernen, Ströme freizusetzen. Und wenn genügend unter uns das haben, dann setzen wir diesen ganzen Laden unter Wasser und alle schwimmen im Heiligen Geist und sagen, oh Gott, war wieder so da und es ist so köstlich und es ist so wunderbar. Und wir verbringen mehr und intensivere Zeit in der Gegenwart Gottes. Und es ist nicht einfach nur ein Programm. Und wenn die Musik Pause macht, fallen wir nicht in ein tiefes Loch. Weil wir im Geist immer noch mit Gott verbunden sind, ob da gerade von da vorne was kommt oder nicht. Von hier kommt immer was. Einmal war ich in einer Gemeinde und da habe ich das so drastisch gesehen, wie religiös wir sein können. Da war da mitten im Lobpreisprogramm auf einmal ein technischer Defekt und die gesamte Anlage war tot. Und es kam nichts mehr von vorne. Und augenblicklich guckten die Leute rum und ja, und was machen wir denn jetzt? Und es war wie eine Offenbarung. Es wurde einfach offenbar, dass sie überhaupt nicht angebetet haben. Wenn Leute angebetet hätten und der Strom geht weg, die würden einfach weiter anbeten. Was interessiert uns der Strom? Die Techniker werden sich schon kümmern, aber Gott ist da und er verdient meine ganze Aufmerksamkeit. Und wir können auch ohne Strom. Wir brauchen nur Gott und den Heiligen Geist und weiter nichts. Wir brauchen gar keinen Strom. Schön, wenn wir ihn haben, aber wenn wir ihn nicht haben, ist es auch schön. Aber wenn wir an den Äußerlichkeiten hängen, die Musiker müssen uns leiten, dann haben wir schon das Wichtigste verpasst. Anbetung ist Herzensverbindung mit Gott. Herz geben, Herz schenken, ihn suchen, ihn lieben. Du machst auch Liebe mit deiner Frau, wenn der Strom weg ist. Das stört euch doch nicht. Amen. Darf man sowas sagen bei euch? Ja, ne? Okay, gut. Ich meine, es sind ja Minderjährige hier im Raum und was sollen die jetzt von uns denken? Ich meine, verstehst du? Im Heiligen Geist fließen. Und der Heilige Geist will Gott verherrlichen und er sagt in seinem Buch, singt ein neues Lied. Tut, was das Wort Gottes sagt, singt ein neues Lied. Er bemüht sich hier krampfhaft, euch in einen prophetischen Fluss hineinzubringen und ihr versteht überhaupt nicht, was er tun will. Ihr versteht es überhaupt nicht. Und er baut euch solche Brücken und gibt euch solche Vorlagen und ihr versteht es einfach nicht. Vergiss mal deinen Nebenmann, vergiss mal den, der hinter dir und vor dir ist und konzentriere dich mal auf Gott und singe und hab nicht Angst vor deiner Stimme. Wir wollen die Welt erobern und haben noch Angst vor unserer eigenen Stimme. Irgendwo müssen wir beginnen. Ja, was ist, wenn ich mich versinge? Was ist, wenn ein falscher Ton aus meinem Mund kommt? Darum ist die unterste Level, machen wir erstmal einen fröhlichen Lärm. Da kann man nichts falsch machen. Das ist das Unterste. Und von da gehen wir weiter und dann lernen wir aufeinander zu hören, ohne Angst voneinander zu haben und zu fließen und Harmonien zu singen und zu singen im Heiligen Geist. Ihr Lieben, die Gegenwart Gottes kommt nirgendwann intensiver, als wenn wir singen im Heiligen Geist. Und wie viele Gemeinden habe ich erlebt? Ja, aber was sollen die Fremden denken? Das verstehen die ja nicht. Das macht doch nichts, wir verstehen es auch nicht. Singen im Geist ist nicht dazu da, dass Gott der Versammlung eine Botschaft gibt und auch nicht den Fremden eine Botschaft gibt. Singen im Geist ist für Gott. Das ist nichts für dich. Es ist für Gott. Aber der Geist hat Freiheit. Und er wird nicht mehr von unserem kleinen deutschen Spatzenhirn eingeengt. Er darf jetzt mal seine unbeeinflussten Worte durch uns zum Ausdruck bringen. Und er liebt es, wenn er Freiheit hat. Und ich finde diesen Trend, den ich an vielen Stellen sehe im Land, dass das Singen im Geist immer mehr zurückgeht, ich finde das sehr, sehr, sehr traurig. Die Gegenwart Gottes kommt, wenn wir Harmonien singen im Heiligen Geist und zusammenfließen und wir lernen, das Lobpreisteam sind wir. Nicht da die vier Hanseln da oben. Wir sind das Lobpreisteam. Amen. Wir zusammen. Oh, wenn ich an Lobpreis im Heiligen Geist und Anbetung denke, weißt du, was ich für ein Bild vor Augen habe? Hast du mal so in Schleswig-Holstein so eine schöne Hügellandschaft? Ach, ihr habt da auch, aber ihr habt zu viel Wald auf den Hügeln. Aber da sind Felder auf den Hügeln. Und wenn dann so ein Kornfeld so hoch ist und dann der Wind über das Kornfeld geht, dann siehst du den Wind, also nicht den Wind, aber du siehst die Reaktion der Halme. Und du kannst richtig sehen, wie der Wind so Schneisen zieht über das Kornfeld. Und alle Halme gehen mit. Und da hast du nicht eins, was sagt, wie, wo, was, was machen die jetzt? Nee, gefällt mir nicht. Das macht jetzt keinen Sinn, warum jetzt alle nach da? Nee, ich nach da. Die gehen alle schön mit. Das ist die Gemeinde im Strom des Heiligen Geistes. Und dann gibt es Momente, wo Gott den Vorhang wechselt. Auf einmal sehen wir Jesus, den strahlenden König, als Sieger, der da wiederkommt mit großer Macht. Wir alle, wow! Stand nicht auf dem Programm, aber auf einmal wir schreien und wir jubeln. Und nicht wie bei einem kommunistischen, Parteitag, wo es diese Klaköre gibt, ja? Ja, gibt's ja kaum noch jetzt die Kommunisten, aber früher, ja, da gab's die Klaköre. Die kannten die Rede im Voraus und wenn ein besonderer wichtiger Punkt war von der Rede, dann standen die auf und applaudierten. Und dann wussten alle, wenn ich weiterhin ein guter Kommunist sein will, muss ich jetzt auch aufstehen und applaudieren. So, die haben immer den Ton angegeben, die haben immer gezeigt, was man tun musste. Aber so machen wir es nicht, sondern wir schauen alle auf ihn und wir werden bewegt vom Heiligen Geist, wie dieses Kornfeld im Wind. Und da ist ein Jubel dran oder da ist eine Stille dran oder wie auch immer. Aber wir sind alle in die gleiche Richtung bewegt und Gott ist da. Und es ist reich und tief und erfrischend und belebend. Und wir tun es für Gott. Und noch etwas anderes, was Hütte David ausmacht. Die Hütte Davids hatte zwei Komponenten. Es war Gott zu dienen und den Feind zu schlagen. Wir sehen das bei David. Ganz anders als wir hat er in seinem Gottesdienst, in seinen Versammlungen, er hat zwei Dinge gewusst. Gott schaut und die Mächte der Finsternis schauen. Und das ist gut so. Sollen sie schauen, sollen sie zuhören. Hier gibt's was für sie. Psalm 138, Vers 1 von David. Preisen will ich dich mit meinem ganzen Herzen. Ich will dir spielen vor den Göttern. Und weißt du, was die Götter sind in dem Psalmen, wenn du die richtige Bibel hast, mit der du in den Himmel kommst? Dann steht da immer eine Fußnote. Und die Götter sind die Nichtser. Das sind die dämonischen Mächte. Das sind dieselben Typen wie in Epheser 6. Die Weltbeherrscher, die Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Und in der Hütte Davids, in diese neue Art von Anbetung und Lobpreis und Proklamation und Kampf und prophetisches Aussprechen der Taten Gottes und tiefe Anbetung und Hingabe und Stille und das alles in einer wunderbaren, originellen Weise zusammengemischt, immer live. Das war die Hütte Davids, das war meine Definition jetzt. haben sie gewusst, dass was wir tun, erfreut Gott. Und es erreicht auch die Mächte der Finsternis. Sie haben gewusst, wenn wir Gott erheben, hat das eine Wirkung auf die Mächte der Finsternis. Sie sind da und sie bekommen das mit. Und was meinst du, wie viel mehr Spaß es macht, zu sagen, Gott, du bist der Allerhöchste, wenn wir wissen, da sind welche, die wollen gerne die Höchsten sein. Wir demütigen den Feind, indem wir Wahrheit aussprechen. Verstehst du das? Stolze sind empfindlich. Und wenn du Stolzen die Wahrheit sagst, das kränkt sie zutiefst. Und Lobpreis ist dazu da, den Feind zu kränken. Hallo. Erweiter dein Denken. Lerne in der Gegenwart Gottes zu leben. Lerne zu wissen, Gott ist da. Gott schaut. Ich kann ihn erfreuen, wenn ich glaube, dass das Gott etwas macht, ob ich meine Hände hebe, zu ihm lächle oder so mache oder irgendwas, dann tue ich das. Wenn ich nicht glaube, dass er das sieht und dass ihm das wichtig ist, werde ich es nicht tun. Ja, warum soll ich die Hände hochheben? Ja, mit dieser Haltung brauchst du gar nichts zu machen. Wir können Gott erreichen. Wir können Gott berühren. Wir können Gott erfreuen. Das ist der ganze Sinn von Lobpreis. Und da ist der Feind, der gerne eine große Nummer sein will. Und wir demütigen ihn, indem wir Wahrheit aussprechen. Wir erheben Gott. Hier, Psalm 135. Der Herr ist groß. Unser Herr ist größer als alle Götter. Furchtbar ist er über allen Göttern, Psalm 96. Erhaben bist du über alle Götter, Psalm 97. Aber der Hammer ist hier. Das ist der Hammer von dem Ganzen. Psalm 97, Vers 7. Schämen müssen sich alle Verehrer eines Götterbildes, die sich der Götzen rühmen. Jetzt hör zu. Fallt vor ihm nieder, alle Götter. Das müssen wir uns genauer angucken. Wer ist ihm? Schlag deine Bibel auf, bitte. Komm, wir wollen das ganz genau. Jetzt müssen wir exegetisch ganz genau sein. Fallt vor ihm nieder, alle Götter. Na, fangen wir hinten an. Am Schluss ist ein Ausrufungszeichen. Was bedeutet das? Das ist ein Wunsch, ein Traum. Ein Befehl, danke, gut. Es ist ein Befehl. An wen geht der Befehl? An wen geht der Befehl? Hallo, komm, wir müssen weitermachen. An die Götzen. Ja, die reden mit Geistern im Gottesdienst. Allerdings, das ist, was Jesus getan hat, das ist, was Paulus getan hat, das ist, was wir tun. Aber keine langen Konversationen, vor allem nicht auf einer Ebene, auf gleicher Augenhöhe, na, wie geht's denn heute, guten Tag gehabt oder so, sondern sie werden angesprochen, und sie werden in ihre Schranken gewiesen und sie werden gedemütigt durch Befehle. Fallt vor ihm nieder, alle Götter. Wer ist ihm? Der Herr. So Gott wird groß gemacht und auf einmal ist nicht mehr Gott der, zu dem wir sprechen. Auf einmal wenden wir uns zu den Mächten der Finsternis und wir erteilen ihnen Befehle, nicht Vorschläge. Und Gott ist der, der das Wort seiner Knechte erfüllt. Und wir haben das Recht, Mächte der Finsternis in ihre Schranken zu weisen. Wir haben das Recht, Psalm 149, das schon aufgeschriebene Gericht an ihnen zu vollziehen. Solche Ehre haben alle seine Heiligen. Bist du ein Heiliger? Ja, dann hast du Ehre, Gericht, das schon aufgeschrieben und beschlossen ist, an den Mächten der Finsternis zu vollziehen. Und das tun wir in einer sehr schönen, angenehmen, lockeren, fröhlichen, biblischen Art und Weise. Wir beschäftigen uns mit Gott. Und wir erheben ihn über alles. Und lass uns dabei mal ein bisschen denken, was alles ist. Das ist Humanismus, das ist der stinkige religiöse Geist. Das ist der Materialismus. Und das ist dieses ganze New Age Kram. Und all das, was hier sich aufspielt und einen Einfluss haben will. Und wir sagen, Jesus, du bist ja so viel größer, du bist der Herr. Und die haben alle nichts zu sagen. Du bist der Herr, du regierst, du bist König. Und wenn wir davon so richtig erfüllt sind, dann machen wir einen kleinen Ausflug nach unten und sagen, fallt vor ihm nieder, alle! Halleluja, du bist ja so gewaltig, du bist so groß. Und dann wenden wir uns wieder ihm zu. Und wir wissen, dieses Wort hat gesessen, weil es im Heiligen Geist war. Und Gott erfüllt das Wort seiner Knechte. und den Rest macht er dort. Wir haben unser Teil getan. Es ist immer eine Arbeitsteilung. Es ist wie beim Befreiungsdienst. Du sprichst das Wort aus, aber der Heilige Geist nimmt dein Wort und macht es zu einem Hammer gegen diesen Dämon. Und er muss jetzt tun, was du gesagt hast. Es ist nicht deine Worte, sondern es sind die Worte, die der Heilige Geist nimmt. Gott handelt. Aber Gott handelt, wenn Menschen handeln. David musste beten und Daniel musste beten und das Gebet des Daniel wurde eine Berechtigung für Gott, die Kampfengel zu senden und den Geist von Persien niederzuringen. Wenn Daniel am 20. Tag gesagt hätte, also das funktioniert ja alles nicht. Ich bete, faste und leier mir einen runter und nichts passiert, jetzt gehe ich nach Hause. Wenn er das getan hätte, der Engel wäre nie durchgekommen. Das ist meine Vermutung. Aber er blieb dran und seine Ausdauer und sein Glauben und seine Gebete haben den Engeln Raum und Recht und Freiheit gegeben, das Werk zu tun, was nur sie tun können. Wir können nicht den Feind binden, aber wir können sagen, fall vor ihm nieder, seid gebunden. Wir können Worte sprechen, aber Gott nimmt die Worte und macht daraus mächtige Waffen. Wenn wir das begreifen, erweitert sich unser Spektrum von Lobpreis in einer kolossalen Art und Weise. Weil dann treffen wir wirklich einige von diesen Burschen. Wir treffen sie. Wir spüren ihre Gegenwart. Und wir machen sie nieder. Und wir machen Bahn für Gott. Bahn für Gott. Wir räumen sie beiseite. Und wir sagen, Gott, du kannst kommen. Komm herab und zeig dich unserem Land. Zeig dich dieser Stadt. Erweise deine Macht. Das ist das Konzept von Hütte Davids. Nicht einfach nur ein paar neue Lieder, ein paar neue Songs, ein neuer Beat oder irgendwie sowas, sondern es ist Proklamation, Gott zu erheben, Gott zu ehren, Gott das Herz zu geben, seinen Willen auszusprechen über uns, für sein Volk und die Mächte der Finsternis zu demütigen, das Gericht Gottes auszusprechen über den Mächten der Finsternis. Und der Heilige Geist erfüllt das Wort der Kinder Gottes. So fängt Himmel und Erde an, zusammenzuarbeiten. Kannst du sehen, dass das eine andere Dimension ist, als harmloses halbe Stunde Lieder singen? Hallo, bitte, fühl dich nicht beleidigt, ich bin immer noch für euch. Kannst du das sehen, dass das was anderes ist? Da kommt Power ins Haus, da gibt es Durchbrüche, da erleben wir auf einmal, da ist wie eine Wand und vielleicht jemand empfindet, hey, da ist eine Wand, komm, wir beten alle, wir rufen den Namen des Herrn aus oder wir beten jetzt alle gemeinsam mit Flehen im Geist. Gerade vor 18 Tagen bin ich auf einer Leiterkonferenz gewesen und wir hatten so zusammen eine Zeit vor Gott und jemand sagte, da ist eine Wand, komm, ich spüre jetzt alle Mann an Deck und jetzt hinterher. Und das hat auch mit Vertrauen zu tun, wenn da jemand geleitet ist vom Heiligen Geist, sagen wir nicht, wo eine Wand, ich sehe keine Wand. Sondern dann gehen wir zusammen, jemand bekommt den Impuls und wir gehen einfach zusammen mit und dann haben wir gebetet im Heiligen Geist und nach einer halben Stunde hat's Peng gemacht. Und etwas flog beiseite und auf einmal waren wir in einer neuen Dimension mit Gott. Und das hat sich die nächsten 5 Tage ausgewirkt. Da sind Widerstände und die sind dafür da, dass sie geknackt werden. Und wenn sie geknackt werden, dann ist Raum da für Gott, ihr Lieben. Und das Ganze müssen wir glauben. Wir müssen glauben. Manche schauen mich so an. Bitte schau in deine Bibel, studier das mit der Hütte Davids, studier die Psalmen. Die Psalmen beschreiben, was sie getan haben. Die Psalmen sind alle entstanden, bis auf den Psalm 90. Die sind alle entstanden durch David oder Leute, die er geschult hat, in diese Art von prophetischem Lobpreis. Das ist, was sie gemacht haben. Das ist, wie sie gebetet haben. Das ist, wie sie gekämpft haben. Hütte Davids ist ein wunderbares Konzept, wo die Versammlung unter der Leitung des Heiligen Geistes Gott groß macht und den Feind an seinem Platz zurückstutzt, wo er hingehört, nämlich unter unsere Füße. Und Raum macht für Gott. Wir müssen Raum machen für Gott. Und wenn wir das noch nicht begriffen haben, werden wir immer in Passivität sein und wir warten auf Gott. 2. Korinther 10, 4-5. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes zu zerstören von Befestigungen. Wir zerstören Vernunftschlüsse und jede Höhe, die sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes. Und nehmen gefangen jeden Gedanken unter den Gehorsam Christi. Gegen was kämpfen wir? Gegen Gedanken. gegen Festungen. Wo sind die Festungen? Hier auf den Berghügeln? Nein, in der unsichtbaren Welt. Was ist der Ziel oder warum sind diese Festungen errichtet? Um die Erkenntnis Gottes zu verhindern. Damit die Erkenntnis Gottes kommen kann, müssen diese Höhen beseitigt werden. Du kannst vor einem kleinen, harmlosen Hügel stehen, wenn du direkt davor stehst und du siehst dahinter die Alpenkette nicht. Obwohl die Alpen so viel höher sind als dieser kleine Maulwurfshügel, vor dem du stehst. Und der Feind hat Dinge in die geistliche Landschaft gebaut, die verhindern, dass wir und erst recht alle anderen die Schönheit, die Herrlichkeit, die Lieblichkeit, die Größe und die Majestät Gottes sehen können. Und die Aufgabe der Gemeinde ist für sich selbst und für den Rest der Welt, diese Festungen, diese Berge einzuebnen. Das ist die Aufgabe der Gemeinde. Das bedeutet Hütte Davids. Wir kämpfen, damit wir und die anderen immer klarer und immer deutlicher Gott sehen können. Dafür kämpfen wir. Das ist unsere Aufgabe. Berge werden eingeebnet. Gott sagt, ich mache dich zu einem Dreschlitten und du wirst Berge zermalmen. Das ist unsere Aufgabe. Diese Höhen sind da. Du sagst, wo, ich sehe sie nicht. Das ist dein Problem. Du hast eine Sicht, die kommt nicht aus der Bibel. Du hast eine Sicht, die kommt von Hollywood. Oder irgendwo anders her, aber nicht aus der Bibel. Aber wir müssen die Welt sehen, wie die Bibel sie sieht. Weil das ist, wie die Welt wirklich ist. Da sind Mächte der Finsternis. Und sie verhindern, dass Menschen, die eigentlich wollen, Gott sehen können. 2. Korinther 4, Vers 4, der Gott dieser Welt hat den Ungläubigen den Sinn verblendet, dass sie nicht sehen das Licht der Herrlichkeit Christi. Sie sehen nicht, nicht weil sie nicht wollen, weil sie nicht können. Sie können nicht. Und Gott sagt nicht, die Welt ist böse. Er sagt, wann endlich kann ich die Gemeinde als machtvolles Werkzeug gebrauchen, diese Berge einzuebnen und platt zu machen, damit ich mich zeigen kann. Die Gemeinde macht Bahn für die Erkenntnis Gottes. Gott sagt nicht, ich mache das, sondern ich gebe euch Vollmacht, macht ihr es. Ihr tut euren Teil und der Himmel wird reagieren. Aber wir beginnen. Die Initiative ist bei uns. Oh, wenn wir das verstehen, die Macht der Proklamation, die Macht mit Glauben und unter dem Beistand des Heiligen Geistes Wahrheiten auszusprechen, dann macht es auch Spaß, das Glaubensbekenntnis zu sprechen, dann macht es Spaß, Bibelworte gemeinsam zu sprechen. Dein ist das Reich, dein ist die Macht, dein ist die Herrlichkeit. Dann leiern wir das nicht runter, sondern wir wissen, das ist Leben, das ist die Wahrheit, das funktioniert, das sitzt, das ist ein Volltreffer. Der Gott, den wir lieben, ist erfreut und der Feind, den wir von ganzem Herzen verwerfen und ablehnen und hassen, er ist beleidigt und das ist gut so. Es freut uns, wenn er beleidigt ist und er wird noch mehr von uns hören. Jawohl, kann er sich schon darauf einstellen. Das ist die siegreiche Gemeinde. Siehst du da eine andere Art von Kämpfen und engagiert sein und verbunden sein mit dem Himmel? So kommt Kraft, so wird Bahn gemacht. Noch einmal zu Apostelgeschichte 15 zurück. Jetzt siehst du das mit einem anderen Licht. Also die Hütte Davids. Ich will bauen die Hütte Davids. Apostelgeschichte 15, Vers 16. Und will sie aufrichten. Warum? Damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen. Und alle Nationen, über die mein Name ausgerufen ist, spricht der Herr. Die Hütte Davids bewirkt, dass sogar ferne Nationen, über denen der Name ausgerufen wird. Wer ruft den Namen denn aus? Die Kinder Gottes. Die kennen ja Gott noch gar nicht. Sie werden ihn nicht ausrufen. Die Kinder Gottes, wir. Wir machen Lobpreis und Gott gibt uns auf Herz. Nepal oder Mongolia oder was weiß ich, Bhutan. Und wir rühmen die Herrschaft Gottes, wir rühmen den Sieg Christi über Bhutan und sagen, Jesus ist Herr. Mächte der Finsternis über Bhutan, fallt nieder. Das ist der Grund, warum so viele Träume und Visionen und übernatürliche Offenbarungen von Gott in der muslimischen Welt sind, weil es Tausende und Tausende von Betern gibt, jeden Tag, die über Landkarten beten und die den Namen des Herrn ausrufen. Diese Gebete setzen den Heiligen Geist frei Und dann passiert es wie in diesem algerischen Berberdorf. Diese Leute treffen sich und alle haben geträumt von Jesus. Und der Dorfälteste beschließt, wir müssen jemanden holen, der muss uns erzählen von Jesus. Und ein ganzes Dorf lädt Missionare ein und wollen das Evangelium hören. Und so viele Menschen haben Träume, haben Visionen, übernatürliche Begegnungen mit Jesus. Weil gebetet wird. Gebet lähmt die Mächte der Finsternis, bringt den Feind zum Schweigen, macht Raum für das Wirken des Heiligen Geistes. Und was tut der Heilige Geist? Er zeigt Jesus, den Retter, den Erlöser. Und wenn das funktioniert mit der muslimischen Welt, dann funktioniert das auch mit dem Sauerland. Halleluja! Weil es sind dieselben besiegten Teufel hier und derselbe machtvolle Heilige Geist und dieselben Wahrheiten verfügbar, die aus unserem Mund kommen. Und wir können dieses Land verändern. Wir können eine Schneise schlagen. Wir können Raum machen für die Offenbarung Gottes. Und wenn wir zusammenkommen, Lobpreis ist nicht dazu da, dass wir einen gewissen Vorspann haben, bevor dann unser Prediger predigt. Lobpreis ist nicht dazu da, dass wir ein bisschen irgendwie lockerer werden und irgendwie eine nette Stimmung haben oder vielleicht die Portemonnaies aufgehen oder was weiß ich, wofür man alles Lobpreis macht. Lobpreis ist der Dienst der Priester und Lobpreis ist das Zentrum, denn Gottesdienst heißt Gottesdienst, weil man dort Gott dient. Ach so. Wow. Heute kommt eine Offenbarung nach der anderen. Wow. Oh, ihr Lieben, die Hütte Davids ist die Antwort auf verschlossene Nationen, auf Finsternis, auf Menschen, die sagen, ich habe keine Zeit zu hören oder dein Traktat zu lesen oder in die Versammlung zu kommen. Wir lähmen und binden und eliminieren die Mächte der Finsternis. Und auf einmal, wenn die nächste Krise da ist, dann sagen sie, Mensch, ich habe da noch irgendwo so eine Einladung von so einem Gottesdienst. Vielleicht sollte ich da doch mal hingehen. Oder irgendwo im Bücherschrank muss doch irgendwo noch dieses Büchlein von Bonke minus so plus, das muss doch irgendwo noch stehen. Habe ich doch noch für alle Fälle da irgendwie stehen gehabt. Auf einmal kommen ihnen solche Ideen. Auf einmal sagen sie, Mensch, ja, das ist ja... Das ist ja mein Konfirmationsspruch, an den habe ich 30 Jahre nicht gedacht. Das ist der Heilige Geist. Und so fängt es an, dass Menschen sich auf die Suche machen. So beginnt es. Der Heilige Geist muss sie wach machen. Und all das, was sie abhalten will, sich mit Gott zu beschäftigen, muss einmal schweigen. Und dann kommen diese Impulse im Herzen an. Und Menschen öffnen sich für Gott. Die Hütte Davids dient dazu, dass Menschen anfangen, Gott zu suchen, die ihn bis jetzt nicht gesucht haben. Das ist die Hütte Davids. Und wir sind Priester. Und wenn wir Lobpreis machen, sind wir mitten im Krieg und sind wir mitten in der Evangelisation unserer Stadt. Wenn wir anfangen, das zu glauben, werden sich unsere Gottesdienste radikal verändern. Radikal. Könnt ihr das glauben? Radikal verändern. Wir müssen anfangen, zu Hause das zu tun. Wir müssen unseren Mund aufmachen. Wir müssen Wahrheit erklären. Und wir tun das nicht irgendwie einfach nur so, sondern wir haben diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und wir glauben, dass er mit uns ist. Und wir glauben, dass das Wort eine mächtige Waffe ist. Und wir sind Kinder des Bundes. Der Geist auf uns und das Wort auf unseren Lippen. Das ist die Antwort. Für unsere Nöte und für ihre Nöte. Halleluja. Halleluja. Oh Vater, schenke die Gnade, dass wir sehen, wie einfach, wie genial, wie wirksam deine Methoden sind. Füll unsere Herzen. Hilf uns, dass wir das nicht wieder verlieren. Hilf uns, dass wir diese Wahrheiten vor Augen haben und dass wir von nichts mehr uns den Mund stopfen lassen, dass wir nicht mehr erlauben, dass irgendeine Lähmung, Entmutigung und Bedrückung oder Verweigerung oder sonst irgendetwas uns abhält, unseren Mund aufzumachen und zu erklären, wie herrlich, wie majestätisch, wie gewaltig, wie groß du bist. Oh, füll unser Herzen mit Gewissheit. Mit Glauben. Unsere hohe Berufung als Priester des Allerhöchsten zu verstehen und zu kooperieren und Raum zu machen, dass du in die Häuser gehen kannst, dass du zu Nationen gehen kannst, die weit, weit, weit weg sind. Aber im Geist ist keine Entfernung. Im Geist spielt das alles keine Rolle. So können wir von hier aus Nationen berühren und die Enden der Erden erreichen mit dem Zepter deiner Macht, das du ausstreckst von Zion aus. Versiegel das in unseren Herzen. Setz uns frei, Schritte zu gehen in neues Land. Ängste und Blockaden und Selbstbezogenheiten zu überwinden und zu sagen, wir tun, was wir tun sollen. Egal wie komisch sich das anfühlt, egal wie holperig und beklommen die ersten Schritte sind. Wir gehen dort hinein, weil es dein Wille ist und du wirst uns helfen. Weil zu jedem Gebot, das du gibst, gibst du die Gnade, es auch zu tun. Und wir lernen zu fließen unter der Führung deines wunderbaren Geistes. Wir danken dir für deinen herrlichen Namen, der Macht ist, der Teufel zum Zittern bringt und der uns in Erstaunen versetzt und mit Dankbarkeit erfüllt. Danke, wunderbarer Gott. Wir preisen dich und wir ehren dich. Halleluja. Wir ehren dich. Ich möchte unbedingt, dass du, egal wie leise oder laut oder halblaut oder wie auch immer, in deinem Herzen ohne Worte, aber ich möchte unbedingt, dass das, was du heute verstanden hast und was dich ruft, was dich herausfordert, aus deiner bisherigen Situation Neues zu tun, neue Schritte zu gehen, ich möchte, dass du Gott eine Antwort gibst und dass du ihm sagst, du rufst mich und ich gehe dort hinein. Und ich lasse Altes hinter mir und ich fange an, ein Priester zu werden. Und ich übernehme meine Aufgabe und meine Verantwortung als Priester. Es ist so wichtig. Halleluja. 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 Und Herr, wenn wir auf dich sehen und wenn wir dich bitten um ein ungeteiltes Herz, schenkst du uns die Gnade, dass wir nicht mehr in der Versammlung an Menschen um uns herum denken, dass wir nicht mehr damit beschäftigt sind, ob das wohl jetzt passt und ob das irgendwie komisch ist oder ob wir uns dafür irgendwie komisch angucken oder was die jetzt über uns denken. Herr, wir wollen so auf dich sehen und du schenkst uns Gnade eines ungeteilten Herzens, dass wir so auf dich sehen und so damit beschäftigt sind, was du sagst über uns und wir dich erfreuen wollen, dass da kein Raum mehr ist, nicht in der kleinsten Ecke unseres Herzens, darüber nachzudenken, was andere über uns denken können. Und viele von euch müssen sich einmal abwenden von dieser Sünde der Selbstbespiegelung, der Selbstsicherung, immer zu bedenken, was könnten andere über mich denken, wie könnten andere mich sehen, wie könnten andere irgendwie über mich empfinden. Tritt aus dieser Selbstbespiegelung, dieser Selbstzentriertheit heraus. Und die einzige Art, das zu überwinden, ist Gott um ein ungeteiltes Herz zu bitten, das voll und ganz auf ihn sieht und das sich weigert, auch nur ein Bruchteil einer Sekunde darüber nachzudenken, was andere denken könnten. Ob das dein Singen, dein Hände heben, dein Körper bewegen oder aus der Reihe herauskommen oder was auch immer betrifft, brich über dir. Und über vielen ist es hier. Brich das Joch der Anpassung, das Joch des Gruppenzwanges. Wenn gesagt wird, aufstehen, stehe ich auf. Aber alleine würde ich nicht aufstehen. Das wäre ja komisch. Hier ist reichlich Platz zum Tanzen, aber das würde ich nie tun. Was denken die Leute? Denk einmal ein paar Jahre zurück in der Disco, hast du dieses Problem nicht gehabt. Da hast du für den Teufel alles gegeben, ich jedenfalls. Hab getanzt bis zum Umfallen. Und habe mich nicht darum gekümmert, was die Leute denken. Und jetzt sind wir für Gott und sind so verklemmt und sind so angebunden und sind so steif. Und wir sagen, ja, so sind wir Deutsche. Ach so, und darum hatten wir die Euphorie im letzten Sommer, nicht wahr? Und ganz Deutschland war in Begeisterungsstürmen vor den Mattscheiben und Stadien. Wir können emotional sein, wir können Fahnen schwingen, wir können schreien, wir können jubeln, wir können alles, bloß nicht für unseren Gott. Und zu einigen sagt der Herr, bekenne deinen Stolz. Lass das hinter dir. Brich die Brücken ab und sage, hier ist mein Herz, ich werde Gott anbeten. Und wenn ich der Einzige hier bin, ich werde alles geben und ich werde für ihn da sein. Und nicht irgendwie mit angezogener Handbremse und mit einem Missmut irgendwie das Ganze über mich ergehen lassen, sondern ich schmeiße mich rein, ich will meinen Gott erfreuen. Er sucht Anbeter im Geist und in der Wahrheit und ich will so einer sein. Und ich werde meinen Gott erfreuen, auf die Art und Weise, wie er es in seinem Buch geboten hat. Und wenn ich mich dabei komisch fühle, dann ist das mein Opfer für ihn. Halleluja. Und das wird nach kurzer Zeit vorbeigehen und dann genießt du es. Und du möchtest es gleich genießen. Du möchtest sagen, ja, wenn ich das genießen würde, wenn mir das Spaß machen würde, dann würde ich es tun. Das ist der Haken. Du musst es tun, weil Gott es von dir will. Und dann wird es deine Natur. Verstehst du? Du musst es tun, nicht weil du danach fühlst, sondern weil Gott es von dir will. Und dann wird es deine Natur. Und dann bist du frei. Und denkst nicht mehr darüber nach, was andere über dich denken. Voll und ganz auf ihn ausgerichtet. Halleluja. Mir ist so danach, dass wir irgendeine, mir fällt immer nicht ein, aber ich vertraue darauf, dass euch das einfällt. Irgendein ein schönes Lied, was Hingabe und die Größe Gottes und die Majestät irgendwie ausdrückt. Dass wir das singen zusammen, dass wir zusammen noch einmal ein Lied singen für unseren Gott. Oh, Halleluja. Er ist es wert. Er ist es wert. Er ist es wert. Oh, Halleluja. Kann das Anbetungsteam kommen und kommt. Lasst euch etwas Gutes geben. Wir wollen das noch zum Abschluss unserem Gott bringen. Halleluja. Und da hast du gleich Gelegenheit, bei diesem Lied noch einen Schritt zu gehen. Tu etwas, was du nie getan hast. Tu etwas, wo du immer gedacht hast, denken sie alle, ich bin durchgeknallt. Tu etwas, komm aus deinen Reihen heraus. Bewege dich, du hast einen Körper und der Körper ist dafür da, Gott zu ehren. Halleluja. Spreng die Ketten. Brich das Joch der Anpassung. Im Namen Jesu breche ich das religiöse Joch der Anpassung. In dem Namen Jesu zerbreche ich dieses Joch der Menschenfurcht über dieser Gemeinde. In dem Namen Jesu setze ich frei von dieser Lüge, von dieser Täuschung, immer angepasst sein zu müssen, immer nur ja sich zu ducken im Strom der Masse. In dem Namen Jesu breche ich das und setze frei, normal zu sein, normal zu sein. In Jesu Namen seid normal. Seid normal in Jesu Namen.